Wilfried Maichtri, Verliebte Feinde, Iris und Peter von Rothen. Kapitel 1, Der Enfoutist, 1943. Peter von Rothen ging nie ohne Zigaretten ins Zuchthaus. So gut es ging, verstaute er die Päckchen in seinen Hosen und Jackentaschen, kaschierte sie in seiner Aktenmappe. Obwohl es nicht untersagt war, gefangenen Zigaretten mitzubringen, zog er es vor, die Gaulois-Päckchen heimlich an die Zuchthäusler zu verteilen. Alles andere hätte seinem Ruf geschadet. In den Genuss der Zigaretten kamen vornehmlich seine alten Klienten. Der Holzdieb von Ergisch, die beiden Wilderer von Außerberg, der Brandstifter aus dem Goms. Arme Schlucker, um die sich niemand kümmerte, und die ihre Anwaltsrechnungen nie bezahlen konnten. Die geheime Zigarettenverteilung im Zuchthaus von Kretlong erfüllte Peter von Rothen mit einem seltsamen Gefühl von Stolz. Kein beruflicher und auch kein politischer Erfolg konnte ihm auch nur ein annähernd ähnliches Gefühl verschaffen. Wie wenig hat es ihn beeindruckt, als er sein Jurastudium mit dem Doktortitel abgeschlossen hatte, oder wie erschreckend unbeteiligt stand er vor seinem Elternhaus, als ihm die Dorfmusik von Raron nach der Wahl ins Walliser Parlament ein Ständchen brachte. Hochgefühle und Freude empfand er komischerweise nur dann, wenn er Grund gehabt hätte, sich zu schämen. Wenn er seinem Militärkommandanten nicht gehorchte, ohne Billett Zug fuhr oder vom Präsidenten des Kantonsgerichts gerügt wurde, weil er während der Arbeitszeit private Briefe schrieb. Vernichtungswonne nannte er dieses Gefühl und fragte sich, was es zu bedeuten hatte, dass er sich heimlich wünschte, verhaftet und in Handschellen durch das Dorf geführt zu werden. »Ist ein Mensch«, schrieb Peter von Rothen am 1. Mai 1943 an eine Bekannte, »mit solchen typisch asozialen Gefühlen nicht eine Gefahr für die Mitmenschen, wenn er durch den Zufall der Geburt und des Vermögens an ausgesetzte Orte kommt? Ich hoffe, Sie klopfen sich mit dem Zeigefinger auf die Stirne, wenn Sie dieses lesen. Ich kann Ihnen zu Ihrer Beruhigung sagen, dass ich gegen diese asoziale Einstellung kämpfe und hoffe, sie auszurotten. Aber ich muss mir dabei immer sagen, dass ich mein eigenes Ich ausreiße und zerstöre und an dessen Stelle ein konventionelles Wesen züchte, das mir gar nicht verwandt ist. Eines ist mein Leben und das andere ist die Rolle, die ich zu spielen habe und jeden Tag besser spielen will. Du musst deine Pflicht lieben lernen, sagte die Mutter. Und Peters Pflicht bestand darin, der Mutter zu gehorchen und in die Fußstapfen seiner Vorfahren zu treten. Der früh verstorbene Vater, die beiden Großväter und drei der vier Urgroßväter hatten Jura studiert und sich alle durch brillante politische Karrieren im National- und Ständerat hervorgetan. Peter hasste all die Leute, die ihm seit seiner Jugend sagten, wie sehr er seinem Vater gleiche und eines Tages wie er für die Rechte von Kirche, Dorf und Partei eintreten werde. Für ihn war die katholisch-konservative Politik eine erbliche Belastung, an die er nicht wirklich mit Überzeugung glauben konnte. »Ich komme mir vor wie ein Hochstapler«, schrieb er in sein Tagebuch, »der auf der Bühne etwas spielt, an das er gar nicht glaubt.« Seine politischen Interessen zielten in eine andere Richtung. »Ich habe eigentlich erst in Italien gemerkt, dass ich Anarchist und Revolutionär bin«, und nur aufgrund der Stellung unserer Familie Polizeipräsident von Raron. Peter von Rothen hatte nie etwas anderes gelernt, als nach außen hin zu funktionieren. Statt revolutionäre Ideen zu verbreiten, musste er Jugendliche strafen, wenn sie rauchten. Viel lieber hätte er es erlaubt und die Jungen dazu angestiftet, die neue militärische Flughalle und die Soldatenstube in Brand zu stecken. Das erste Strafverbal, das er wegen Rauchens austeilte, hatte bei der Dorfjugend eine große Schreckwirkung. Er fühlte den Kitzel der Macht, der ihm aber keinerlei Befriedigung verschaffte. Nein, Macht betörte ihn nicht. Vielmehr erschienen ihm jene Gebiete als reizvoll, wo er zweifelte und sich Fragen stellte. Am liebsten hätte er sich wie Montaigne mit einer großen Bibliothek in einen einsamen Turm zurückgezogen und ein Buch geschrieben. Aber ein Mensch, der schrieb, seine Zeit verlas und verträumte, war für die Mutter, Tante Ida und den familiengeistlichen Rektor Raphael ein Tu-nicht-gut und eine Provokation. Dabei war die einzig würdige Arbeit des Menschen doch die Arbeit für sich selbst, die Beschäftigung mit Literatur, dem Schreiben und der Kunst. Dieses ganze Leben ist ein verfluchtes Servitut, zog er im Sommer 1943 Bilanz. Wenn man nur wüsste, warum man lebt, beziehungsweise nicht lebt. Ich muss immer denken, dass ich nichts in meinem Leben wirklich selbst gemacht habe. Mit Mutter, Tante, dem älteren Bruder Ernst und zwei Hausangestellten lebte Peter von Rothen im kleinen Oberwalliser Dorf Raron, in dem seine Familie seit Generationen das Sagen hatte. Er war eingebunden in die Verwaltung des großen väterlichen Besitzes, betrieb ein kleines Büro als Advokat und Notar im benachbarten Visp, war Gemeinderat in Raron, vertrat die katholisch-konservative Partei im Walliser Großen Rat, war stellvertretender Rapporteur beim Instruktionsgericht Visp, Mitglied des geschichtsforschenden Vereins Oberwallis, Mitarbeiter des Walliser Boten, Rechtsberater des Bienenzüchtervereins Raron, Besucher der Baumschulkurse an der Landwirtschaftlichen Schule Oberwallis, Korporal in der Gebirgsbatterie 7 und Präsident sowohl der Krankenkasse als auch der Ausgleichskasse Raron. Ihm graute vor all den zeitfressenden Ämtern, vor all diesen belanglosen Dingen, mit denen er sich Tag für Tag beschäftigen musste. Der junge Mann war nicht der, der er sein wollte. Er wusste, woran er litt und konnte nichts dagegen tun. Im Seelenkampf der Pflicht hatte sein Großonkel Leo Lucian ihm und seinen Brüdern ins Stammbuch geschrieben, zeigt sich des Mannes echter Wert. Persönliche Interessen, Wünsche, ja selbst Gefühle waren sekundär. War das der Preis, der für Privilegien und Wohlstand zu entrichten war? Ein Auszug aus Kapitel 13, Hunger. Iris Meyer bewunderte die Tapferkeit. Weil sie nicht nach dem Nutzen und Vorteil einer Handlung fragte und sich über alle Konventionen hinwegsetzte. Die Tapferkeit, so die Gymnasiastin in ihrem Notizbuch, folgt einzig dem Willen, das Unmögliche zu schaffen. Dieser herrliche Ehrgeiz, der herrlich ist, weil er sein Ziel nicht erreichen kann und doch stark da ist. Von ihrer Zukunft erhoffte sich Iris nichts weniger, als selbst tapfer sein zu können. Früh schon hatte sie dieses Bewusstsein in sich, nicht für die Alltäglichkeit, sondern für etwas Großes geschaffen zu sein. Die klassische Mädchenrolle bot ihrer Vitalität viel zu wenig Raum. Die Heranwachsende träumte von Freiheit und Abenteuern, las die Romane von Karl May, Defoes Robinson Crusoe und Coopers Lederstrumpf. Zusammen mit ihren Freundinnen Isa Rabinowitsch und Vreni Bockmann gründete sie den bubenlosen Indianerstamm Al Capone, maß sich beim Schlitten mit den schnellsten Buben und drängte ihren Vater, ihr beizubringen, sein kleines Motorboot über den Zürichsee zu steuern. Als erstes Mädchen der Schule lud sie nicht nur Mädchen, sondern ebenso viele Buben an ihre Geburtstagsfeier ein. Kein Fest mit Frauenüberschuss wird lebenslang ihre Devise bleiben. Das Leben war eine Verheißung. Es musste intensiv und leidenschaftlich gelebt werden. Die Keuchhustenzeit, in der sie ihr Elternhaus einen ganzen Monat lang nicht verlassen durfte, wird Iris später als das schönste Erlebnis ihres Lebens bezeichnen. 4 Wochen lang hatte sie Zeit zum Lesen, Basteln und Erkunden des großen Estrichs. Das Leben war interessant, eine Entdeckung folgte auf die andere, ein Tag übertraf den anderen. Wie kommt es, fragte sich die 24-Jährige in einer Kolumne im Schweizer Spiegel, dass einfallsreiche und beschäftigungsfreudige Kinder in wenigen Jahren zu gelangweilten Erwachsenen entarten? Der Grund liegt auf der Hand. Im Elternhaus und in der Schule wurden die kleinen und großen Begabungen und Talente der Kinder sträflich vernachlässigt. Unser Dasein würde viel reicher werden, wenn wir den Mut hätten, unserer Bestimmung zu folgen. Genau das wollte Iris Meyer tun. Dem ihr innewohnenden Prinzip folgen, sich selbst entwerfen, das eigene Leben wie ein Leuchtfeuer zur Geltung bringen, ein authentisches und intensives Leben führen, ein Leben, das dem eigenen Wesen entspricht. Die junge Iris verhielt sich so, als hätte sie noch nie davon gehört, dass Frauen nur selten das tun konnten, was sie wollten. Das Schönste auf der Welt, schrieb sie am 1. Januar 1945 an Peter von Rothen, ist, sich selber zu sein. Das heißt, in der eigenen Haut zu stecken. Ich wiederhole mir den Satz tagsüber häufig. Auf ihm basiert auch die Möglichkeit, mit unangetasteter Würde durch das Leben zu kommen. Ich lese aus dem Buch Hexenplatz und Mörderstein die Geschichten aus dem magischen Pfienwald noch zwei kurze Stellen. An den Mittwochnachmittagen war alles möglich, auch die Auferweckung der Toten. Allerdings musste ich mich dazu zum Hexenplatz begeben, jenem kleinen Dorfteil von Leuksusten, der an den Galgenwald und den gefährlichen Abgrund des Illgrabens grenzt. In diesem Galgenwald sei vor langer Zeit der Richtplatz von Leuk gestanden, sagten die alten Leute im Dorf. Verbrecher und Mörder seien dort hingerichtet worden, aber auch Hexen. Von ihnen habe der Hexenplatz, der nur aus ein paar wenigen Häusern und Ställen bestand, seinen Namen. Fast jeden schulfreien Nachmittag verbrachte ich dort. Denn mitten im alten Hexenplatz stand das Haus meiner Großmutter, das ich immer durch den versteckten und leicht schummrigen Hintereingang betrat, der in eine kleine Küche führte. »Großmama, darf ich Totenbildchen schauen?«, fragte ich oft schon beim Eintreten, und noch ehe sie mit einem »Ja, ja, natürlich« antwortete, war ich schon in ihrem Schlafzimmer. Dort entnahm ich dem kleinen Nachttisch mit der kühlen weißen Marmorplatte zwei alte, in Leder gebundene Bücher, mit denen ich schnurstracks zurück in die Küche eilte. Ich legte die beiden Alben auf den Tisch, machte es mir auf der kissengepolterten Eckbank bequem und vertiefte mich in die schwarz umrandeten Fotos. War meine jüngere Schwester dabei, veranstalteten wir einen Wettkampf im Kopfrechnen. Wir lasen einander Geburts- und Sterbedaten vor und jeder versuchte, schneller als der andere, das Alter des Verstorbenen auszurechnen. War ich allein bei der Großmutter, lernte ich die Namen der Toten auswendig. Es war erstaunlich, wie viele Menschen schon gestorben waren. Nur wenige Seiten fehlten noch und meine Großmutter würde ein drittes Album beginnen. Alle meine Toten trugen Sonntagskleider. Die Männer dunkle Anzüge, weiße Hemden und Krawatten, die Frauen schwarze Röcke, gepflegte Frisuren und eine Brosche. Genau wie später im Sarg. Nur, dass sie dort viel bleicher waren und ihre Augen geschlossen hatten. Das wusste ich von den Beerdigungen, bei denen ich als Kranzträger die ersten Toten gesehen und mein erstes eigenes Geld verdient hatte. Die meisten blickten mir ernst und streng in die Augen. Vor der griesgrämigen Miene des Theodor Orlandi hatte ich Angst. Das aufgedunsene Gesicht des kahlköpfigen Jakob Kreutzer erinnerte mich an einen Bösewicht aus einem Charlie Chaplin-Film. Und bei der bleichen Benedicta Mathieu Corbelli, die ihr schütteres Haar streng nach hinten kämmte, war ich froh, dass sie nicht meine Großmutter war. Kaum jemand lächelte. Bei meinem Urgroßvater Gustav Henny allerdings war ich unsicher. Immer, wenn ich sein Gesicht länger betrachtete, war mir, als formten sich seine schmalen Lippen unter dem gezwirbelten Schnurrbart zu einem kleinen Lächeln. Es dauerte nie lange und meine Großmutter setzte sich zu mir. Felix Donazolo war mein Großvater, erklärte mir Maya, meine Großmutter, das älteste Bild ihrer Sammlung. Aus dem italienischen Friaul sei er vor 100 Jahren in die Schweiz gekommen. Mit nichts als einem Taschentuch im Hosensack. Als Maurer wollte er nach Genf. Er kam nur deshalb nicht über den Pfienwald hinaus, fuhr sie fort, weil sich ihm auf der Illgrabenbrücke die zu allem entschlossene Antonia Grant, die Frau mit der größten Schuhnummer im Kanton Wallis, in den Weg stellte. Also heirateten die beiden und Felix Donazolo wurde, obwohl er weder lesen noch schreiben konnte, einer der größten Bauunternehmer im Kanton Wallis. Der schnelle Reichtum sei dem Großvater zu Kopf gestiegen, erzählte Maya. Stundenlang erzählte mir meine Großmutter von meinen Vorfahren, von ihrer Mutter Elisabeth, ihren Verlobten Gustav Henny, den Sohn eines protestantischen Büchsenmachers aus dem Kanton Bern, erst heiraten konnte, als dieser katholisch wurde und die Walliser Hymne auswendig singen konnte. 17-mal sei die Mutter schwanger geworden, 13-mal sei ein Kind und 4-mal seien gleich 2 Kinder aus ihrem Bauch gekommen. So kam ich zu meinen 20 Geschwistern, lächelte Maya. Die Familie meines früh verstorbenen Großvaters Albert war aus anderem Holz. Die Männer, fasste sich Großmutter immer kurz, tranken bösen Wein und die Frauen gingen ins Kloster. Mayas Geschichten beschränkten sich nicht nur auf die Verwandtschaft, sondern umfassten das ganze Dorf. Mit glühenden Ohren hörte ich ihr zu, wie sie die Geschichte der Haslar-Tampa erzählte, der absolut letzten Hexe der Schweiz. Eine furchtbare Geschichte. An einem heißen Sommertag im Jahr 1930 hütete die Haslerin auf einer Pfienwaldmatte die Schafe. Wie so oft gönnte sie sich in der Mitte des Nachmittags ein Nickerchen auf einem Heuhaufen. Auf diesen Moment hatte eine Gruppe junger Männer gewartet, die ihren Spaß daran hatte, die geistig behinderte Frau zu quälen. Diesmal aber gingen die einfältigen Kerle zu weit. Sie schlichen sich zum Heuhaufen und zündeten ihn an. Aus dem geplanten Streich wurde brutaler Ernst. Innert kürzester Zeit ging der Heuhaufen in Flammen auf. Die Haslerin verbrannte bei lebendigem Leib. Für die jungen Männer habe der Vorfall keinerlei Folgen gehabt, entsetzte sich meine Großmutter. Das Ganze wurde als unglückseliger Unfall angesehen. Es sei ja nur die Haslar-Tampa gewesen, hieß es in Leuk. Meine Großmutter erzählte aber auch andere Geschichten. Immer wieder kam es vor, dass auch meine Mutter, Onkel German, Tante Hildegard, Josephine Witschardt, Oliver Grant und Marie Villa an ihrem Küchentisch saßen. Diese interessierten sich nicht für ihre toten Bücher, wohl aber für ihr Liebesleben. Für Kinderohren war diese Art von Geschichten tabu. Bevor Maya von ihren Liebhabern erzählte und die Erwachsenen mit erwartungsfrohen Mäulern und fiebrigen Augen zusammenrückten, wurden wir Kinder zum Spielen in das kleine Wäldchen vor dem Haus geschickt. Damit war ich nicht einverstanden. Mehr als einmal horchte ich unter dem offenen Küchenfenster, wenn Maya von Leo Matter und Adolf Inderkummen erzählte, die sie beide regelmäßig heimlich besuchten. Ich verstand vieles nicht und konnte auch nicht nachvollziehen, warum die Erwachsenen immer wieder in kreischendes Gelächter ausbrachen. Aber ich schnappte doch einmal auf, dass Maya plante, mit dem verwitweten Fuhrmann Leo Matter in die Liebesferien zu fahren. Mit dem Adolf gehe das ja nicht. Der sei so geizig, dass er, um das Opfergeld zu sparen, sogar die Messe nur noch im Fernsehen schaue. Den Leo Matter hätte ich gern zum Großvater gehabt. Unzählige Male saßen mein Bruder und ich auf dem Kutschbock neben dem weißhaarigen Mann mit dem gutmütigen Blick, der mit dem klapprigen Holzanhänger den Abfall und mit dem vornehmen schwarzen Leichenwagen die Verstorbenen des Dorfes abholte. Als ich Leo Matter auf einer dieser Abfallfahrten, die immer bei der offenen Illgrabendeponie endeten, schöne Liebesferien mit meiner Großmutter wünschte, lächelte er kopfschüttelnd vor sich hin. Bei der nächsten Gelegenheit soll er Maya gefragt haben, ob sie die Koffer schon gepackt habe. Meine Großmutter sei hochrot angelaufen und vielleicht zum ersten Mal überhaupt sprachlos gewesen. Erst als meine Mutter mir sagte, ich dürfe doch nicht alles glauben, was die Großmutter erzähle, begann ich zu begreifen, dass Maya die Geschichte erfunden hatte. Ich war entsetzt. Warum bloß erzählte meine Großmutter Lügen? Und was war mit den übrigen Geschichten? Mein Großvater ertränkte die gefangenen Mäuse im eiskalten Wasser. Der Herr Pfarrer verbot uns die nackten Heftchen vom Bahnhofskiosk. Und unser betrunkener Nachbar Charlie Morrie klingelte nachts um 2 mit über den Kopf gestülpter Jacke Sturm an unserer Haustür und umarmte meine Mutter. Die Erwachsenen waren mir ein Rätsel. Schon in der Primarschule fiel mir auf, dass die meisten sehr ernste Gesichter machten und wenig sprachen. Eine Zeit lang dachte ich, dass sie Worte sparten. Ich war überzeugt, dass jeder Mensch ein Sprechkonto hatte, von dem jedes einzelne Wort abgezählt wurde, das über seine Lippen kam. Sank der Wortkredit auf 0, war das endgültige Verstummen so sicher wie das Requiem in der Totenmesse. Ich befürchtete, dass es nur noch eine Frage von Monaten, Wochen oder gar Tagen war, bis ich mir die Zunge versteifte und ich nur noch lallen konnte. Aber etwas irritierte mich. Warum geizte meine Großmutter nicht mit ihren Worten? Wie konnte sie so großzügig mit ganzen Erzählungen um sich werfen, im Alter von 60, 70 Jahren, Entweder hatte sie unzählige Nachkredite bezogen oder aber, und davon ging ich aus, sie war eine Ausnahme, wie in allem. Die Erwachsenen setzten ihre Worte für Aufforderungen und Befehle ein. Mit dem Herrn Pfarrer waren sie einer Meinung, dass die Welt ein Tränental und der Schlüssel ins Paradies im Besitz der katholischen Kirche sei. Also schickten sie uns Kinder in alle möglichen Prozessionen und Andachten, zum Kreuzweg und in die Maiandacht, in die Herz-Jesu-Messe und zum Rosenkranz. Seltsam aber war, dass dieselben Erwachsenen am liebsten ins Nachbardorf Agarn zur Messe gingen, weil der Pfarrer dort für einen Sonntagsgottesdienst inklusive Predigt nur 35 Minuten brauchte. So schnell war noch keiner, schwärmten sie. Allmählich verstand ich. Bevor der Wortkredit aufgebraucht war und sich einem die Zunge versteifte, spaltete sie sich. Die Erwachsenen waren langweilig. Wenn sie miteinander redeten, sprachen sie vom Wetter, von den Rabattaktionen im Konsum oder den Fußballresultaten. Sie zählten auf, wer an welcher Krankheit gestorben war und wer eine gute Partie gemacht hatte, wer ein uneheliches Kind geboren oder ein zweites Auto gekauft hatte. Sie entsetzten sich über meine Tante, die als erste im Dorf den Sonntagsbraten durch den Brunch ersetzte, oder schüttelten wortlos den Kopf, als der junge Johann Kurnen nach der Matura lieber Schafe hütete, statt einen ordentlichen Beruf zu erlernen. Um keinen Preis wollte ich erwachsen werden, und unter keinen Umständen wollte ich Mitglied im Chor der großen Schweiger werden. Als im Schulhaus von Leuk die neue Bibliothek eröffnet wurde, entdeckte ich ein neues Universum. Die Welt der Bücher. Sie erzählten mir Geschichten, die sehr viel interessanter waren als die Wirklichkeit. Mit den Abenteuern von Winnetou und Old Shatterhand, Tom Sawyer und Huckleberry Finn kam eine neue und faszinierende Spannung in mein Leben. Lesen war der Höhepunkt meines Tages, der nur dann ein guter Tag war, wenn ich genügend Zeit für die Bücher hatte. Weil mein Alltag mit Schule, Aufgaben, Fußballtraining und Messbesuchen aber sehr ausgefüllt war, begann ich insgeheim auch in der Schule und nachts im Bett zu lesen. Eins wurde mir dabei klar. Das Leben musste so organisiert werden, dass möglichst viel Zeit zum Lesen übrig blieb. Das war das Wichtigste überhaupt, wichtiger als die Berufswahl und vielleicht sogar wichtiger als die Wahl der Ehefrau. Ich war glücklich. In meinem Kopf entstand eine neue und geheime Welt, in der sich wunderbar leben ließ. In ihr wohnten nicht nur die Helden meiner Bücher, sondern auch meine Lieblingsfiguren aus den Geschichten meiner Großmutter. Antoinette Beck, die schlagfertigste Trinkerin vor dem Herrn, die Pfarrer Schaller klarmachte, dass ihr ein Gang ins Hotel Krone lieber sei als die Aussicht auf das ewige Leben im Paradies. Oder der eigenartige Wilhelm Bayard, der von einem Tag auf den anderen verschwand und Monate später in einer versteckten Pfienwaldhöhle aufgespürt wurde. Ich war unersättlich, holte ein Buch nach dem anderen aus der Bibliothek und fraß mich immer tiefer in die Welt der Bücher ein. Mit dem ersten selbstverdienten Geld kaufte ich fliegende Untertassen, Rätsel im All, mein erstes eigenes Buch. Auf jeden Geburtstag und jede Weihnachten wünschte ich mir von da an immer nur eins – neue Bände von Karl May. Meine Faszination für Bücher und Geschichten war vielen unverständlich. Pfarrer will er werden, neckte mich mein ältester Bruder und erzählte es jedem ungefragt. Als meine Großtanten im Ursulinerinnenkloster in Brick davon erfuhren, standen sie tags darauf vor unserer Haustür und segneten mich. Du wirst der nächste Priester unserer Familie sein, flötete die eine mit konspirativ zum Himmel gerichtetem Blick, während mir die andere mit ihren scharfen Fingernägeln das Kreuzzeichen auf die Stirn ritzte. Ganz falsch lagen die Schwestern meines Großvaters, die laut Maya die Geheimpolizei Gottes leiteten, nicht. Pfarrer wäre vielleicht eine Möglichkeit, dachte ich mir. Aber wollte ich jeden Samstag die gleiche Messe lesen? So richtig verstanden fühlte ich mich nur von Herrn Garovi, meinem Deutschlehrer am Collegium Spiritus Sanctus in Brick. Die Begeisterung, mit der er über Bücher redete, faszinierte mich. Sein Unterricht wurde zum neuen Hochamt in meinem Leben. Ich schrieb mir die Finger wund, wenn er über Goethe, Shakespeare oder Dürrenmatt sprach und war traurig über jede Stunde, die ausfiel. Etwas, aber war seltsam. Wie war es möglich, dass der gleiche Professor Garobi, der vor der staunenden Klasse Rilke-Verse parodierte und Lieder aus der Drei-Groschen-Oper sang, außerhalb seines Schulzimmers ein überaus schüchterner Mensch war, der kaum ein Wort sagte und die Straßenseite wechselte, wenn er Bekannte auf sich zukommen sah? Es dauerte nicht sehr lange, bis ich an mir selbst eine ähnliche Spaltung beobachten konnte. Je tiefer ich in den Sog der Bücher und in die Welt der Geschichten geriet, umso fremder wurde mir meine Umwelt. Erfundene Personen standen mir plötzlich näher als reale. In meiner Familie machte man sich Sorgen. »Pass nur ja auf«, sagte meine Großmutter, »dass es dir nicht geht wie Onkel Jean, dem jüngeren Bruder von Victor. Der hat zu viel studiert und ist gestorben.« Ich fühlte mich unverstanden und konnte mir nicht vorstellen, die Welt der Bücher wieder zu verlassen. Oft musste ich in dieser Zeit an den Cingaro Vitti denken, der, wenn er betrunken aus der Krone kam, schwadronierte: Ich hatte zwei Möglichkeiten in meinem Leben, weggehen oder zur Flasche greifen. Er habe sich für das Falsche entschieden, lachte er höhnisch. Und weißt du warum? Fragte er jeden, der seinen Weg kreuzte. Weil es viel zu schwierig ist, ein Leben lang Komödie zu spielen.
Das war Wilfried Maestri, aufgenommen am 3. Juni 2011 in Solothurn.